Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute mit Blick auch auf diese beiden hier etwas vorhaben, was wir noch nie gemacht haben. Wir werden zwei Wochen vor einer sehr entscheidenden Wahl in Amerika mit unseren Korrespondenten rund um den Globus sprechen, um zu erfahren, welche Auswirkungen sie unter Umständen hat. Beispielsweise mit dem Mann, den wir schon im Hintergrund sehen, Armin Körper in Moskau. Der sagt, es ist zu kurz gedacht, wenn wir glauben, dass Putin eher auf einen Präsidenten Trump hofft. Schönen guten Abend, Armin. Wir werden später zu Miriam Steimer nach Peking schalten. Die sagt, China behauptet ja immer, neutral zu sein. Ein neutraler Player auf der Weltbühne, inneramerikanische Angelegenheiten. Geht uns alles nichts an, aber in Wahrheit stehen sie immer klarer an der Seite Russlands. Und das hat gewaltige Auswirkungen auf ganz Asien. Schönen guten Morgen. In dem Fall Miriam. Wir werden Johannes Hanor in Singapur fragen, warum er glaubt, dass den Indern einerseits wurscht ist, wie er sagt, wer in Amerika Präsident ist, warum er aber andererseits glaubt, dass sehr viele deutsche Politiker demnächst nach Indien reisen werden. Schönen guten Morgen auch dir. Afrika, sehr, sehr spannend, nicht nur wenn es um China geht, aber es ist beeindruckend zu sehen, wie groß der chinesische Einfluss in Afrika mittlerweile ist. Der aber, und das berichtet Susanne von Lojewski, die wir jetzt hier in Nairobi sehen, zunehmend kritisch gesehen wird. Und Südamerika, sehr interessant, ein Kontinent mit vielen einigermaßen gut funktionierenden Demokratien, von Venezuela mal abgesehen. Und wir werden Christoph Röckerath in Rio de Janeiro fragen, warum es nicht nur in Brasilien einen immer deutlicher spürbaren Anti-Amerikanismus gibt. Und natürlich Amerika selbst, wo uns Elmar Thewissen, den wir jetzt im Hintergrund sehen, Rede und Antwort stehen wird, der gerade für eine sehr bemerkenswerte Reportage, ich glaube 18 amerikanische Bundesstaaten bereist hat. Und der sagt, wir haben unterwegs sehr, sehr viel mehr Trump-Schilder als Harris-Schilder gesehen, was nicht unbedingt viel heißen muss. Ja, und zu guter Letzt, last not least, im Studio Katrin Eigendorf, die in den letzten Wochen sehr viel im Nahen Osten unterwegs war, die wir noch gesprochen haben, glaube ich, vor einer Woche in den Straßen von Tel Aviv, die aber auch Syrien, Afghanistan, die Ukraine sehr gut kennt, eine der erfahrensten Kriegsberichterstatterinnen dieses Landes. Herzlich willkommen, freue mich sehr, immer dich unversehrt hier zu sehen, Katrin. Und einer, der erst unser Mann in Washington, dann unser Mann in Peking war und jetzt unser Mann in Brüssel ist. Die EU ist das Thema. Ulf Röller, herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ich bin sehr gespannt auf diese Sendung. Das ist sozusagen eine Inhouse-Veranstaltung, könnte man sagen. Elmar, vielleicht die erste Frage an dich. Du bist 3,5 Wochen, glaube ich, mit einem Wohnmobil kreuz und quer durch Amerika gereist, durch 18 Bundesstaaten, 9000 Kilometer. In welchem Zustand hast du das Land erlebt?
Also in einem Zustand, in dem es tief gespalten ist, das merkt man eben an jeder Ecke, dass die Menschen die Sehnsucht haben, dass man irgendwie wieder zusammenfindet, aber es einfach nicht schafft. Wie? Weil man der Gegenseite immer gleich unterstellt, die wollen ja auch nicht mit uns reden. Und wir haben tatsächlich gesehen, Menschen, die in bitterer Armut nach wie vor leben, mitten in Amerika, die vor allen Dingen die Wirtschaft als das wichtigste Thema ansehen. Und man sieht so ein bisschen auch die Unterschiedlichkeit der Landschaft in den Bildern, die wir jetzt gerade sehen. Ja. Das macht eben auch den Unterschied Amerikas aus. Die Menschen in Arizona oder Texas ticken eben ganz anders als in Michigan oder Wisconsin.
Und wie schauen die Amerikaner auf diese Wahl? Wie Republikaner, wie Demokraten? Was würdest du sagen?
Ja, ich glaube, beide Seiten sind fest davon überzeugt, dass sich hier die Zukunft des Landes entscheidet. Und jede Seite glaubt, dass wenn der andere gewinnt, dass dann gewissermaßen der Untergang droht. Mhm. Das ist natürlich nicht der Fall, weil wir haben Donald Trump 4 Jahre erlebt. Das Land ist damals noch nicht untergegangen. Aber es gibt sicherlich großen Anlass zur Sorge, wenn er Präsident würde. Und auf der anderen Seite ist es so, dass die Republikaner Donald Trump alles abkaufen, was er behauptet. Nämlich, dass das Land schon längst im Niedergang ist, dass die Katastrophe droht und er als einziger der Retter sein könnte, um dieses Land wieder in die Zukunft zu führen, was eigentlich ziemlicher Blödsinn ist, weil die Wirtschaft im Land, die läuft eigentlich ziemlich gut, aber wir sehen ja gerade hier die Schwimmfischer, mit denen wir uns unterhalten haben und wir merken schon, dass viele Leute eher das Gefühl haben, Donald Trump kann eher dafür sorgen, dass die Wirtschaft zumindest in Zukunft wieder besser läuft oder genauso gut zumindest wie in seiner Präsidentschaft.
Was würdest du sagen, Elmar, was ist sozusagen der Unterschied zur Wahl vor 4 Jahren? Wie war es vor 8 Jahren? Du kennst das Land sehr, sehr lange, sehr, sehr gut. Und ich bin sehr gespannt auch auf die Antwort von Ulf Röller, der auch mit Sicherheit sehr genau mitgekriegt hat, wie sich Amerika verändert hat.
Ja, ich glaube, der große Unterschied ist, dass die Menschen vor 4 Jahren entschieden haben über etwas, von dem sie glaubten, okay, wir probieren mal jetzt jemand anders aus, der im Amt war, der Trump, der hat die Pandemie ganz schrecklich gemanagt und die Wirtschaft ist während der Pandemie natürlich auch in den Keller gesaust. Jetzt ist man im Grunde genommen dabei zu sagen, also nur unsere Seite kann im Grunde genommen dieses Land wieder zu dem machen, was es mal war. Eine Weltmacht mit stabiler Wirtschaft, die in der Lage ist, eben auch, ich sag mal, Supermacht zu sein. Das ist so eine Sehnsucht nach Make America Great Again. Aber die gibt's eben auch auf der demokratischen Seite. Mhm. Die sind fest davon überzeugt, Donald Trump macht's kaputt. Und deswegen müssen wir auch mehr als vor 4 Jahren, das ist, glaube ich, auch eine entscheidende Lehre aus unserer Reise jetzt durchs Land, mit Gewalt rechnen, wenn es ein knappes Ergebnis für die eine oder andere Seite gibt, weil die Bereitschaft, zur Gewalt zu greifen, auch deutlich gewachsen ist.
Was heißt das konkret? Also was sagen die Amerikaner, wenn man sie fragt?
Also wir haben zum Beispiel mit Amerikanern geredet in Arizona. George war da, der gesagt hat, als wir gefragt haben, kann es Gewalt geben? Ja, es muss sogar Gewalt geben. Natürlich macht er es vom Ergebnis abhängig. Wenn also Donald Trump wieder angeblich die Wahl verliert, so meint er, dann müsse man zur Gewalt greifen. Das Land sei ja aus Gewalt geboren in einem Krieg. Das war der Unabhängigkeitskrieg. Also muss man auch wieder zur Gewalt greifen können, um es wieder so herzurichten, wie es schon mal war. Andere haben eine Riesenangst vor Gewalt. Ein Ehepaar beispielsweise in Pennsylvania, die wir getroffen haben, die ganz klar sagen, wenn Donald Trump ans Ruder kommt, dann wird er mit Gewalt, auch mit Militär gegen politisch Andersdenkende vorgehen. Also die Angst ist da. Und die drückt sich auch darin aus, dass man quasi die Einrichtungen für die Wahl, sowohl die Wahllokale als auch die Auszählstationen, mittlerweile zu kleinen Festungen ausgebaut hat. Also Wahnsinn. Da sind Zäune drumherum gekommen, da Panzerglas, da sind Wächter da, die bewaffnet sind, da sind Panikknöpfe und so weiter. Also man macht sich Sorgen, dass gerade in den Tagen nach der Wahl, wenn die Auszählung vielleicht mega knapp ist, dass dann eben Anhänger der einen oder anderen Partei, vor allen Dingen Trump-Anhänger, bewaffnet vor diese Gebäude ziehen und dann möglicherweise eben auch diese Gebäude versuchen zu stürmen.
Das heißt, die Bilder, weil du das gerade beschreibst, Wahllokale, die zu Festungen ausgebaut werden, ähnliche Bilder haben wir ja vor 4 Jahren auch vom Weißen Haus gesehen. Ich erinnere mich, man kam da kaum ran, war ganz, ganz schwer, überhaupt einen Blick auf dieses Weiße Haus zu erhaschen. Und ich dachte damals, was ist das für ein Land, in dem Politiker offensichtlich so große Angst vor der eigenen Bevölkerung haben, dass man sich dermaßen einmauern muss? Das ist der Punkt, an dem wir da mittlerweile sind.
Ja, ist ein Symbolbild auch jetzt wieder. Ums Weiße Haus ist jetzt schon ein dicker Zaun gezogen worden, angeblich, weil man da die Tribüne errichten will für die Parade zur Amtseinführung am 20. Januar. Aber ehrlich gesagt, das glaube ich nicht. Der Zaun ist so, dass er wirklich dazu gedacht ist, die Menschen abzuhalten in der Wahlnacht, in den Tagen danach. Mhm. Und das ist so ein Symbolbild. Mhm. Die amerikanische Demokratie ist unter Beschuss. Sie wird angegriffen von verschiedenen Seiten. Und die große Frage ist, was für ein Wahlergebnis könnte dafür sorgen, dass sich das ändert? Also, dass Amerika tatsächlich wieder zu einem Land wird, in dem man nicht fürchten muss, dass eine Seite zur Gewalt greift.
Mhm. Was ist mit den abenteuerlichen Geschichten? Ich sag nur katzenessende Zuwanderer. Ja, Ulf lacht schon. In Ohio beispielsweise. Trump hat diese Aussage jetzt auch wiederholt. Und ich habe ein Interview mit einer ehemaligen Mitarbeiterin von ihm gelesen, die beschrieb, was im Grunde eigentlich die Kommunikation Technik ist. Soll ihr irgendwann in einem intimen, ruhigen Moment gesagt haben, pass auf, es ist völlig egal, ob es eine Lüge ist, wiederhole es einfach so oft du kannst und irgendwann werden es die Leute nehmen. Das heißt, auch so eine Geschichte verfängt tatsächlich?
Ja, das ist leider so und ich greife jetzt wirklich mal zu einem großen Wort, weil wir das in der Geschichte ja schon erlebt haben. Das ist das, was Hannah Arendt, die jüdische Philosophin, mal als Wahrlügen bezeichnet hat. Also im Grunde genommen die Lügen so groß rauszuhauen, dass die Menschen am Ende das Gefühl bekommen, das ist das wahre Bild von Amerika. Donald Trump malt ja ein Bild von einem Amerika, das eigentlich vor dem Untergang steht. Die Menschen sind alle Opfer und er ist der einzige Retter. Das sind sind klassische Anzeichen. Und auch hier benutze ich das große Wort. Markus, wir haben darüber ja schon mal diskutiert miteinander. Faschismus. Das sind faschistische Tendenzen, die da im Gange sind. Und nicht zuletzt, weil auch das kann man ja nachlesen in einschlägiger, auch schrecklicher Literatur, unter anderem von Adolf Hitler geschrieben, dass die größten Lügen die sind, die am ehesten noch geglaubt werden. Warum? Weil niemand es am Ende für möglich hält, dass jemand so große Lügen rauszieht, die erscheinen so abwegig. Und deswegen glaubt man nicht, dass das gelogen sein könnte. So, und jetzt sind wir durchs Land gereist und stellen eben fest in den Gesprächen, da reden Leute davon, der 6. Januar, das war eindeutig nur eine Demonstration. Oder eben, ja, die Wahl wurde gestohlen, da sind Betrügereien im Gang. Ich habe es doch gesehen auf YouTube und so weiter. Obwohl das alles mittlerweile widerlegt ist. Das heißt, da hat sich die große Lüge festgefräst und eine andere Art von Wirklichkeit erschaffen. Und das ist für eine Demokratie natürlich immer brandgefährlich.
Ulf, ich habe selber erlebt, in Pennsylvania, wichtiger Staat, ne? Swing State, einer der Staaten, in denen es sich möglicherweise Schicksal entscheidet. Genau, deswegen sind die auch alle ständig dort unterwegs. Und man trifft dann auf Menschen und sagt, wie denkst du, wie läuft gerade die amerikanische Wirtschaft? Wo ist die Inflation? Und dann sagen die dir, pass auf, die ist unglaublich hoch. Und die faktischen Daten sind, geht eigentlich wieder einigermaßen. Nicht einfach für die Amerikaner, aber deutlich besser als noch vor einem Jahr oder so. Dann fragst du nach Wirtschaftswachstum. Wir sind auf einem 50-Jahrestief, was Wirtschaft angeht. Sagst, nein, ihr seid eher beim Gegenteil. Du fragst nach der Arbeitslosigkeit. 50-Jahreshoch. Und sagst, nein, ihr seid auf einem 50-Jahrestief. Das ist deine Meinung. Das ist dann sozusagen die Replik. Und du hast im Vorfeld, Ulf, etwas sehr Interessantes gesagt. Du sagtest, mag alles sein, aber bei Donald Trump geht es nicht darum, dass man Fakten bespielt. Da bespielt jemand Emotionen. Das haben wir noch nicht richtig verstanden.
Ich habe auch ganz viel mit Elmar darüber geredet. Und dass man in eigenen Realitäten lebt, ist vielleicht auch, was uns gesagt worden ist, nachdem Trump gewählt wurde. Und wir sagen, es ist doch ein Fake-News-Präsident. Wurde immer wieder gesagt, die größte Fake-News ist doch gewesen von der liberalen Presse, dass sie gar nicht geglaubt haben, dass Trump gewinnen kann. Dass sie unseren Schmerz nicht gesehen haben. Und so gibt es, um das nochmal ganz spitz zu machen, und ich weiß, dass Trump in einer ganz anderen Preisklasse lügt, als das aber auch die liberalen Eliten tun. Aber ich will das mal reingehen, um den Punkt zu bringen, zu verstehen, wie die andere Seite denkt. Natürlich ist die Aussagen quasi bis zum Schluss, dass Biden fit für das Amt ist, obwohl man gesehen hat, das ging überhaupt nicht, war eine der größten Fake News, die auch die Medien sehr stark gesteuert haben. Und das ist natürlich etwas, wo die andere Seite sagt, eure Fake News, ja, das ist nie so schlimm, unsere Fake News holt ihr das ganz große Besteck raus. Und ich glaube, darin liegt schon auch eine gewisse Erkenntnis drin, dass man das vielleicht noch stärker verstehen muss, was die andere Seite bewegt. Sonst kannst du sie nicht rüberholen. Und es ist schon sehr, sehr traurig, dass nach 2015 oder 2016 wir wieder an diesem Punkt sind, dass Trump eine Chance hat, weil am Ende des Tages ist er eine Gefahr für die Demokratie, dass er eine Chance hat, wiedergewählt zu werden und dass die Menschen ihm vertrauen.
Das, was du beschreibst, ist eigentlich Kulturkampf. Ne?
Kultur. Darin ist er auch sehr gut und würde mich bei Elmar noch mal interessieren. Ich kriege das jetzt immer nur noch gefiltert mit, dass ja die Frau Harris oder die Gegenkandidatin keinen inhaltlichen Wahlkampf führt, sondern einen reinen Kulturwahlkampf. Der ist, ich bin die Nette, das ist der Böse. Und ich weiß nicht, ob das reicht. Ich habe keine Ahnung. Aber es hat mich eigentlich enttäuscht, wenn das einzige Argument einer demokratischen Bewegung ist, wir sind nicht Trump. Das fand ich doch äußerst schwach. Und natürlich auch, der Bürgerkrieg wird ja fast von beiden Seiten herbeigeredet. Also wenn Trump rankommt, ist es das absolute Monster. Und er bezeichnet die anderen als Illegale, als Irre und die man wegräumen müsste. Ja, insofern ist dieser Kulturkampf, wird mit anderen Tönen, mit anderer Intensität, aber eigentlich von beiden Seiten geführt, aus meiner Sicht.
Elmar, das ist exakt die Frage, die mir auch die ganze Zeit durch den Kopf geht. Also wie nehmen die Amerikaner das wahr? eine Präsidentschaftskandidatin Harris, die sehr blumig, sehr wolkig redet, wenn es um handfeste Dinge auch geht. Die sagt, ich will eine Wirtschaft der Chancen. Denke mal, was soll das eigentlich sein, eine Wirtschaft der Chancen? Da ist ganz viel von Hope und von Change und so weiter die Rede. Also alles Wörter, Schlagwörter, Phrasen letzten Endes, die alles und nichts heißen können. Und ich habe auch mitgekriegt, dass dieser Wahlkampf auch deswegen offenbar für viele Amerikaner sehr blutleer von ihrer Seite wirkt, weil anders als Trump Harris offenbar wenig zu kriegen ist. Also die Auftritte werden in letzter Sekunde bekannt gegeben. Man weiß gar nicht, wo die Frau ist. Man kann sie gar nicht wirklich sehen. Das heißt, da wird jemand
keine
abgeschirmt.
Keine Interviews,
genau. All diese Dinge im Grunde eigentlich sozusagen der Versuch zu sagen, es reicht, wenn du versuchst, die Anti-Trump zu sein. Und ansonsten passen wir auf, dass du einfach keine Fehler machst. Tritt in kein Fettnäpfchen, verhalte dich zu nichts, beziehe keine Position. Und dann ist der Weg ins Weiße Haus sicher. Könnte sich das möglicherweise als fataler Irrtum erweisen?
Ich glaube erstmal, dass der Eindruck falsch ist. Also Kamala Harris hat in den letzten Monaten hier bei Wahlkampfveranstaltungen erstens ein 82-seitiges Wirtschaftspapier vorgelegt, zahlreiche Einzelvorschläge gemacht. Übrigens Donald Trump hat ja auch zahlreiche Einzelvorschläge gemacht. Man könnte die nebeneinander legen und kann beurteilen, was hat das für die Wirtschaft am Ende für Folgen, wie viel möglicherweise wird die Schuld, also die Haushaltsschulden in den USA durch die beiden Seiten in die Höhe getrieben. Das kann man alles schön nachlesen, aber Ulf hat recht. Es geht tatsächlich bei diesem amerikanischen Wahlkampf wie so oft in erster Linie um das Bauchgefühl, um die Emotionen. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, weshalb Kamala Harris sich dann gezielt Interview und Gespräche aussucht bei Talkshow-Gastgebern, jetzt bei einem Podcast-Gastgeber, wo ganz gezielt Stephen Colbert jetzt mit einem schwarzen Talkshow-Gastgeber, der gerade auch Männer anspricht mit seinem Podcast. Also sie sucht genau die Foren aus, wo sie die Klientel erreicht, die nachher den Unterschied macht. Denn ehrlicherweise ist es so, geschenkt. Das Land ist tief gespalten und viele wissen auch schon, wen sie jetzt wählen, entweder Harris oder Trump. Aber es gibt eben diese kleine Zahl von unentschlossenen Wählern und die liegen bei den Latinos, bei den Frauen, bei den Schwarzen, bei den jungen Leuten. Die spricht sie gezielt an. Ich will eins sagen zu dem, was Ulf vorhin, wie ich finde, zu Recht gesagt hat. Die liberalen Eliten haben über viel zu lange Zeit immer schön weggehört, wenn den Menschen draußen im Lande etwas unter den Nägeln brannte. Das haben Vertreter beider Parteien hier in den USA gemacht, Demokraten und Republikaner. Und dadurch ist der fruchtbare Boden überhaupt erst entstanden, dass erst die Tea Party und dann Donald Trump eben Macht gewinnen konnten. Jetzt aber erleben wir ein Umsteuern. Das ist ganz spannend zu beobachten. Das hat sich noch nicht Bahn gebrochen, ich sag mal, bis in die höchsten Spitzen des Wahlkampfs hinein. Aber auch in der Demokratischen Partei gibt es mittlerweile eine Bewegung, die sagt, wir können Volkes Stimme nicht ignorieren und so tun, als gäbe es die Probleme nicht. Wir müssen diese Probleme lösen, nicht nur, weil wir sonst keine Wahlen gewinnen, sondern weil wir das Land sonst weiter destabilisieren. Beispiel. Also die Grenze muss geschlossen werden. Die Grenze darf nicht unkontrollierten Zugang ermöglichen. Und genau das hat die Biden-Harris-Administration in den letzten Wochen und Monaten gemacht. Die Zahlen sind drastisch runtergegangen. Die haben im Grunde genommen jetzt die Grenze so geschlossen, dass sie sagen, wenn mehr als 1500 pro Tag über die Grenze kommen, dann bleibt die zu. Und zwar für 30 Tage dürfen nicht mehr als 1500 pro Tag kommen. Und wer trotzdem kommt, der verwirkt für 5 Jahre sein Recht, überhaupt einen Asylantrag zu stellen. So sind die Regeln momentan, führt zu einem drastischen Rückgang und zeigt im Grunde genommen, dass bei so Themen wie Zuwanderung, übrigens auch beim Wirtschaftsthema, auch in der Demokratischen Partei mittlerweile angekommen ist die Botschaft, sie müssen was ändern, sie dürfen die Menschen im Land nicht weiter ignorieren.
Also, Elmar, wir kommen später auf dich zurück. Danke dir für den Moment. Würde gerne Katrin Eigendorf fragen und damit sind wir in Europa, Katrin, in der Ukraine. Wie schauen die Ukrainer auf das, was da in Amerika passiert? Ist wahnsinnig wichtig für die?
Mit sehr, sehr großer Sorge. Auf der einen Seite ist Amerika natürlich der wichtigste militärische Partner der Ukrainer. Also wir sehen ja jetzt schon, wie dramatisch sich die Situation entwickelt hat. Wir sind jetzt in 2,5 Jahren Krieg in einer Situation, wo die Ukraine wirklich immer mehr droht, sich in diesem Krieg aufzureiben. Es fehlt an Soldaten, es fehlt an Ressourcen. Wir sehen auch, dass das Land in seiner zivilen Struktur immer mehr zerstört ist. Also ich frage mich wirklich, wie will die Ukraine diesen Winter überstehen? Mhm. Als ich das letzte Mal dort war, lebte schon halb Kiew nur noch von Generatoren, weil einfach die Stromversorgung nicht gesichert ist.
Die Hälfte? Das muss man sich vorstellen.
Du fährst durch Kiew. Das Problem der ukrainischen Stromversorgung ist, dass sie sehr zentralisiert ist. Mhm. Und davon will die Ukraine ja weg. Dafür braucht sie Geld, um dezentrale Stromversorgungseinheiten zu schaffen. Auch da sind die Amerikaner natürlich der wichtigste Geldgeber, auch was wirtschaftliche Entwicklung angeht. Das heißt, für die Ukraine wird die Frage, wer gewinnt diese Wahl, einen entscheidenden, Wegweiser geben für die Zukunft des Landes. Weil was man natürlich fürchtet, ist, dass mit einem Donald Trump die Frage der, sagen wir mal, rückhaltlosen Unterstützung der Ukraine, die ja die Demokraten in Form von Joe Biden, aber ich denke auch in Fortführung Kamala Harris, zumindest ihrer Überzeugung ihnen garantieren
wird. Sie sagt
wird.
Das so, dass man es nachher nicht unbedingt wirklich belasten kann. Also ich habe die Aussagen dazu gehört. Ja. Ne? Genau. Da spricht nicht die überzeugte Transatlantikerin nach meinem Gefühl. Da spricht jemand, der sagt, ja, ich weiß, was ich an dem Punkt sozusagen als amerikanische Position gehört. Aber wie belastbar das dann wirklich ist, da sind sehr viele Hintertürchen offen. Nimmst du das auch so wahr?
Das nehme ich auch so wahr. Also ich sehe auch nicht, wo Kamala Harris sich bisher außenpolitisch wirklich klar positioniert hat. Also in der Ukraine, würde ich sagen, tut sie genau das, was wie du es gerade beschrieben hast. Im Nahen Osten sagt sie im Prinzip, sie will alles lösen und wirft so viel auf den Tisch, was ich denke, das ist völlig unrealistisch, das ist gar nicht möglich. Aber um nochmal bei der Ukraine zu sein, was die Ukrainer natürlich auch sehr besorgt, ist die Frage, welches Signal geht davon aus, wenn Trump Präsident wird für die Welt, also auch für Russland? Also welcher Präsident sitzt dann da? Ein Präsident, der sich damit brüstet, sich mit totalitären Regimen in freundschaftlicher Beziehung zu befinden. Das ist ja das, für das Trump steht. Mhm. Wie weit seine Unterstützung letztendlich dann für die Ukraine geht, niemand weiß es, weil er, glaube ich, da einfach zu unberechenbar ist. Mhm. Aber in Moskau wird man dieses Signal schon entsprechend verstehen, dass dieser Krieg vielleicht noch weiter so fortzuführen ist. So ist die Wahrnehmung der Ukrainer.
Das heißt, bevor wir gleich zu Armin Körper nach Moskau jetzt schalten, der das mit Sicherheit auch gehört hat, was wünschen sich die Ukrainer? Wünschen die sich eher eine Präsidentin Harris oder einen Präsidenten Trump?
Also die Ukrainer wünschen sich definitiv eher eine Präsidentin Harris, weil sie einfach davon ausgehen, dass Harris als Demokratin in der Tradition die Politik fortführen wird, dass Amerika an der Seite der Ukrainer steht. Und noch weitergehend, dass ein starkes Amerika auch weiterhin für die Sicherheit Europas Sorge tragen wird. Und das ist eben das, was auch ausschlaggebend sein wird für die Zukunft.
Armin Körper ist uns jetzt aus Moskau zugeschaltet. Schönen guten Abend, Armin. Freue mich sehr, dass das klappt. Du hast die letzten Sätze oder wahrscheinlich alles schon gehört. Deswegen die Frage auch an dich. Wie schauen die Russen, insbesondere der Kreml hinter dir, wie schauen die auf diese Wahl?
Der Kreml kokettiert und spielt, denke ich, ein bisschen mit dieser im Westen angenommenen Sympathie für einen Kandidaten Trump, für einen Präsidenten Trump. Das zeigt sich darin, dass das mal bestätigt wird, mal zurückgewiesen wird. Dann hat Präsident Putin mal gesagt, er fände Kamala Harris eine ganz tolle Präsidentin, die hätte ja so ein tolles Lachen. Das Ganze zeigt mir, es geht nicht darum, dass man ausdrücken will, wer einem lieber ist oder wer einem strategisch näher steht. Es geht darum, man will was ganz anderes zeigen, nämlich Verachtung. Man will Verachtung zeigen für diese Wahl, Verachtung für dieses westliche demokratische System und Verachtung für die USA als Weltmacht, die man eigentlich im Abgang ansieht und der man sich hier überlegen fühlt. Mhm. Zumindest behauptet man das.
Genau, eine behauptete Überlegenheit sozusagen. Armin, es gab das Buch von Bob Woodward dieser Tage. Es ist die Rede davon und vielleicht können wir das einmal kurz aufklären, so es denn überhaupt aufzuklären ist, dass es tatsächlich auch über die Präsidentschaft hinaus irgendeine Verbindung zwischen Putin und Trump gegeben hat? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also hier, der Kreml hat sich dazu geäußert. Man hat das zurückgewiesen. Es hätte diesen Kontakt oder diese Kontakte, die da dargestellt wurden, nicht gegeben. Mhm. Man hat eingeräumt, dass die USA zu Beginn der Pandemie Covid-Tests geschickt hätten. Das hätten aber viele Länder getan, sich gegenseitig da ausgeholfen. Das sei eine Lappalie. Auch hier ist für mich das Entscheidende, das ist hier kein großes Thema, weil wir dürfen das gar nicht so betrachten wie im Westen. Was hier Thema ist und was nicht, das entscheidet der Kreml. Und offensichtlich möchte der Kreml nicht, dass diese Enthüllungen ein Thema sind. Und dann ist es das auch in der Regel nicht.
Mhm. Trump kokettiert ja, weil du gerade das Wort in den Mund genommen hast, Armin, kokettiert ja regelmäßig damit, dass er derjenige sei, der in der Lage wäre, diesen Krieg binnen 24 Stunden, so sagte das, zu beenden. Wie reagieren die Russen, wie reagiert der Kreml auf eine solche Aussage?
Man muss das, du hast ja gerade gesagt, wie reagieren die Russen, wie reagiert der Kreml? Das sind, glaube ich, zwei Paar Schuhe.
Ist es wahr?
Der Kreml, glaube ich, du hast es vorhin schon gesagt, ich glaube, es ist zu kurz gedacht zu glauben, dass man im Kreml hinter mir die Sektkorken knallen lassen würde, wenn Donald Trump diese Wahl gewinnt. Mhm. Das mag sein, ich glaube aber, es ist ein bisschen kurz gedacht, weil ich denke, für Putin ist Trump unkalkulierbar. Und Putin arbeitet ja in seiner Rhetorik mit Freund-Feind-Schemata. Amerika ist der Feind, Amerika will Russland klein machen, in die Knie zwingen. So begründet er ja auch den Krieg. Das wäre mit einem Präsidenten Trump womöglich schwieriger. Von daher betont der Kreml auch immer wieder, na ja, man hat ja schon eine Präsidentschaft Trump gehabt, da war ja nicht alles Gold, was glänzte und da haben wir auch viele Probleme gehabt, dann wird so eingeräumt, na ja, das Gute war, man hat den Dialog, der ist natürlich, heute gibt's den gar nicht, es wäre gut, es gäbe den wieder, das hat aber ja mit der Situation zu tun und nicht wirklich mit der Person. Wenn wir von den Russinnen und Russen sprechen, dann ist das ein Land, was natürlich auch kriegsmüde ist. Mhm. Die Menschen möchten, dass das vorbeigeht. Und da sind auch viele eher liberale Menschen, mit denen ich spreche, die sagen, Gott, schick den Trump und der wird es schon irgendwie lösen, dann kommt da Bewegung rein. Das ist vielleicht auch eine bisschen naive Hoffnung. Gleichzeitig sind natürlich die Umfragen so, die Mehrheit der Menschen hier unterstützen ja den Krieg. Das mag jetzt ein Widerspruch sein, sie unterstützen ihn, sie halten ihn für gerechtfertigt. Da muss man aber wissen, das wird ja hier nicht wirklich verkauft als Krieg gegen die Ukraine, sondern als ein Krieg mit dem Westen. Die Kriegsparteien sind USA, die europäischen Länder und so weiter. Die haben ja die Ukraine, benutzen die quasi nur als Schlachtfeld. Und das ist ja, wenn man da mal ins Geschichtsbuch guckt, dann versteht man ja, dass Russland eigentlich in seiner Geschichte, grob gesagt, fast alle Kriege mit einer solchen Begründung geführt hat. Es ging eigentlich fast immer darum, dass man sich vom Westen nicht gesehen, abgehängt, nicht gewertschätzt gefühlt hat. Und dieses Narrativ, diese Erzählung wird ja jetzt auch wieder bedient, so dass die Mehrheit einfach auch, ich sag mal, sowas wie ein historisches Bewusstsein haben, was dann irgendwie greift, dass dieser Krieg aus diffusen Gründen notwendig ist oder zumindest zu Beginn notwendig war. Mhm.
Du sagtest gerade, Armin, das ist ein interessanter Punkt, viele Russen sind offenbar kriegsmüde. Wie äußert sich das im Alltagsleben einer Frau in Moskau, eines Mannes in St. Petersburg, also in den großen urbanen Zentren des Landes, wo ja wenig rekrutiert wird, wo man sozusagen vom unmittelbaren Krieg in dem Punkt nicht wirklich viel mitkriegt, wo keine Söhne eingezogen werden, wo man keine Kriegsversehrten im Straßenbild sieht. Das sind ja alles Dinge, die dann einwirken auf die Psyche auch von Menschen. Das heißt, wie äußert sich das sonst? Warum sagen die, wir wollen das nicht mehr, wir wollen, dass das aufhört?
Ich denke, man ist es einfach müde. Man ist die Sanktionen müde. Mhm. Gerade diese urbanen Eliten reisen sehr gerne, haben gerne westliche Produkte. Mhm. Ich sag mal iPhones, deutsche Autos. Das ist ja was, das ist ja schon auch ein Rückschritt. Man empfindet das hier, glaube ich, schon auch als Rückschritt. Oder viele tun das, dass sie jetzt eben chinesische Autos kaufen. Mhm. Da möchte man eigentlich gern wieder zu einem Status quo zurück. Und ich glaube, die Mehrheit gerade in den urbanen Zentren glaubt eben auch, das wird sich irgendwie lösen lassen. Denn ist ja am Ende des Tages, das ist ja auch das Absurde daran, der Kriegsgegenstand, also ich sag mal die Ukraine, die Donbass-Region, die sind ja den Menschen in St. Petersburg ausgesprochen weit weg. Ob da jetzt, wo da jetzt eine Frontlinie verläuft oder wo da möglicherweise eines Tages was eingefroren wird, das ist der Mittelklasse in Moskau relativ egal. Gleichzeitig ist es aber eben auch schon so, es sind auch hier Leute eingezogen worden. Es gibt Frauen, die auf die Barrikaden gegangen sind und zum Teil auch noch gehen und sagen, unsere Männer haben jetzt hier gekämpft, die haben ihre Pflicht getan, jetzt muss auch mal gut sein. Also dann muss vielleicht mal jemand anders dran oder die ganze Geschichte muss beendet werden. Wir haben jetzt unsere Schuld am Vaterland getan.
An euch beide hier im Studio die Frage, was sehen wir da, Ulf, vielleicht zuerst du. Ist das der Beginn tatsächlich einer neuen Weltordnung? Vor diesem Hintergrund finden diese amerikanischen Wahlen statt? Ist das der Beginn von etwas wirklich Neuem?
Also erstmal ist es eine Weltunordnung, glaube ich. Ja. Damit ist es schon mal neu, weil die Wahrheiten, die wir gehabt haben, die gelten nicht mehr. Ich bin ja nun für Brüssel hier zuständig.
Ja.
Und es gibt ja gerade für die EU zwei Schicksalsschläge eigentlich. Das eine ist, dass die panische Angst, dass Trump gewählt wird, weil die Putin-Versteher in Brüssel, personifiziert durch Orban, ist dann der Einzige, der die Nummer des amerikanischen Präsidenten hat und glaubt damit auch, was machen zu können. Die anderen sind alle panisch, weil sie denken, dass wenn Trump kommt, bedeutet das das Ende eigentlich der transatlantischen Partnerschaft. Egal meiner Ansicht nach, wer gewählt wird, wird diese transatlantische Partnerschaft wesentlich weniger. Und die Europäer sind auf sich allein gestellt und haben eigentlich seit 2015, wo das immer klarer wird, dass Amerika nicht mehr diesen Weltpolizisten spielen will oder kann. Die Amerikaner wollen das auch nicht, dass die Europäer für ihre eigene Sicherheit mehr tun müssen. Haben sie Lebenslüge nicht getan, wenn man ehrlich ist. Genau. Und jetzt kommt der zweite Schicksalsschlag, da wo Armin ist. Jetzt hat Russland eben diesen Tabubruch gebracht. Und das ist für mich der Zeitpunkt, wo die Welt in Unordnung gerät, weil man greift ein Land an. Das hielte man eigentlich für unmöglich. Und jetzt ist Krieg vor der Haustür Europas und man ist schutzlos. Und jetzt reden wir hier in dieser Sendung über eine Wahl, die für alle, wo wir hinschalten, eine Schicksalswahl ist. Und wenn man sich anguckt, nach welchen absurden Kriterien oder auch Argumenten, über die Elmar ja gesprochen hat, vielleicht dann in Ohio oder in Pennsylvania an 10.000 Stimmen entscheiden, ob wir hier noch in Sicherheit und Freiheit leben oder nicht, ist es A, eine Sache, die an dem Schauer beim Rücken laufen lässt und ein Satz noch, und zeigt aber auch eine wahnsinnige Arroganz der europäischen Eliten, dass sie sich darauf nicht vorbereitet haben.
Das ist genau mein Punkt. Ist es nicht nur Arroganz, sondern auch eine unfassbare Ignoranz? Also wenn du jetzt die Konferenz dir mal anschaust, meinetwegen nachvollziehbar oder auch nicht, dass ein amerikanischer Präsident sagt, ich habe hier einen Hurricane, muss mich um den kümmern. Und dann sollen sich da, was waren 55 Staaten Lenker...
War die Schicksalssitzung.
Dann kommt der eine nicht... Nee. Und dann sagen wir alle, wir bleiben zu Hause.
Und im Grunde muss man sagen, weil in Florida, ich will da nicht zynisch klingen, der Wind ein bisschen scharf weht, hält die Welt den Atem an. Und hier, wo es wirklich auf Spitze auf Knopf steht, was Katrin viel besser erklären kann als ich, aber für Zelensky ist es ja sehr schockierend, was er erlebt. Er kriegt ständig also auf den Gipfeln und noch einen Schulterklopfer und noch eine Milliarde. Aber die Grundfrage, die er braucht, dass er endlich die Waffen kriegt, um diesen Krieg aus seiner Sicht zu gewinnen, dass die Reichweitenbeschränkung aufgehoben wird, damit er russisches Territorium angreifen kann, das, was er wirklich fordert, bekommt er nicht. Und dann ist da eine Konferenz und dann findet ein Wind in Florida statt und es fegt ihn quasi von der Weltbühne. Das ist schon heftig.
Das zeigt die Abhängigkeit, ne? Also wenn die Amerikaner plötzlich ausfallen, weil Wind in Florida ist, dann sagen wir, okay, dann sind wir auch alle nicht mehr zuständig und bleiben einfach zu Hause.
Das ist auf der einen Seite natürlich ein katastrophales Zeichen. Auf der anderen Seite, wenn wir von der neuen Weltordnung oder der Weltunordnung sprechen, es ist einfach ein Fakt. Die Vereinigten Staaten sind die Führungsmacht in dieser Welt, ökonomisch und militärisch. Mhm. Es gibt keinen Staat, der daran reicht. Und ich glaube, dass die Entwicklung von künstlicher Intelligenz den Amerikanern noch einen weiteren Vorsprung sichern wird. Amerika zieht die Intelligenz der Welt an. Nicht China, nicht Russland. Aus Russland laufen sie in Scharen weg.
Weg, ja.
Und ich glaube, Was wir noch mal erinnern müssen, 2007 ist Wladimir Putin vor der Münchner Sicherheitskonferenz aufgetreten und hat die Vormachtstellung der USA massiv in Frage gestellt. Wenn Trump diese Wahl gewinnt, geht sein Kalkül auf, den Westen in all seinen Prinzipien zerstört zu haben. Weil dafür steht Donald Trump. Für eine Zerstörung eines wertebasierten Modells, für die Zerstörung von Demokratie, auch wenn er Demokratie dazu nutzt, an die Macht zu kommen. Er wird dann demokratisch gewählt. Was wir dann erleben, ist ein anderes Amerika. Und dann geht nicht das komplette Kalkül, aber sehr viel von diesem Kalkül Putins auf, dass die Führungsmacht der westlichen Welt, und Putin möchte eine andere Weltordnung, damit in Frage steht.
Wenn ich da noch was ergänzen dürfte, und das führt vielleicht auch noch mal zu Armin hin. Was mich so fasziniert als Beobachter ist, dass, wie du zu Recht beschreibst, der Westen eigentlich zerfällt und dass das Kalkül von Putin und Xi, die haben gesagt, Demokratien sind schwach. Die labern darum, die streiten, die führen Kulturkämpfe. Das kriegen wir viel, viel besser hin. Ja, wir sind das überlegene System. Davon glauben die Chinesen ganz sicher und wahrscheinlich Putin auch. Was mich bei Armin auch nochmal interessieren würde, ist, es gibt ja eine Vernetzung der Autokraten. Das erleben wir in der Ukraine, wenn man sagt, Iran, Nordkorea, China, Russland, die Sanktionen, die wehtun, aber die umgangen werden. Sogar die Inder, die vielleicht ideologisch nicht so mitspielen. Also die andere Seite wird stärker, formiert sich, hat ein gemeinschaftliches Ziel, nämlich die Zerstörung des Westens. Und das, finde ich schon, ist auch herauskristallisiert worden, dieser neuen Weltunordnung oder dann eben auch Ordnung.
Armin, weil die Frage im Raum steht und mit der Bitte um kurze Antwort, weil wir gleich auch zu Miriam Steinmann nach Peking gehen. In welcher Rolle sieht sich Putin, wenn wir über China reden? Ist der auf Augenhöhe in seiner Wahrnehmung mit Xi Jinping? Was ist das für eine Weltordnung, die Ulf da gerade beschreibt?
Also er behauptet sich natürlich nach innen auf Augenhöhe, aber dem ist natürlich nicht so. Jeder weiß, wer da Koch und wer Kellner ist. Das wissen auch die Russen. Gleichzeitig, ich will noch ganz kurz was dazu sagen, was Katrin gesagt hat. Ich glaube, ich stimme dem zu, dass Putin dieses Ziel schon lange verfolgt hat. Ich glaube aber gar nicht, dass er das jetzt an der Wiederwahl von Donald Trump festmacht. Der sieht sich ja sowieso auf dem, ich sag mal, Siegeszug in dieser Sache. Diese Trump-Wahl oder nicht, ist da vielleicht eine Haltestelle bei. Aber durch die Beziehung zu China, durch das Formieren von Gruppen gegen Amerika, gegen den Westen, wie zum Beispiel die BRICS-Staaten, sieht er sich da sowieso am Zug.
Also, Miriam Steinmeier, ich hoffe, die Leitung steht, ist uns aus Peking zugeschaltet und schlägt sich wie seinerzeit Ulf Röller jetzt für uns die Nacht um die Ohren. Schönen guten Morgen, Miriam.
Hallo.
Ulf Röller hat es gerade beschrieben, diese Achse der Autokraten, die sich da sozusagen etabliert und die bestehende Weltordnung nicht nur herausfordert, sondern dabei ist, sie tatsächlich umzustürzen. Neue Machtzentren, die entstehen, mit großen Auswirkungen auch auf uns. Wie wird diese Wahl in Amerika, in China beobachtet? Ich habe es eingangs schon gesagt, du hast irgendwo erzählt, offiziell sagen die mal, ja, es ist eine inneramerikanische Angelegenheit, geht uns nichts an. Ich lese aber gleichzeitig von einer Art, na, wie soll man sagen, nicht Trump-Euphorie bei der chinesischen Bevölkerung insbesondere, aber eine gewisse Faszination. Habe ich das richtig verstanden?
Hängt natürlich auch damit zusammen, dass Trump hier in der Bevölkerung bekannt ist, im Gegensatz zu Harris. Ich glaube, dieses wir mischen uns da nicht ein, innere Angelegenheit der USA, das ist ja die Standardantwort von China, mit der sie auch immer fordert, dass das auch andere bei ihnen so machen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass ein Machthaber, der auf Lebenszeit inzwischen hier an der Macht ist, sowas wie freie demokratische Wahlen natürlich auf keinen Fall honorieren möchte. Also wenn es in den USA heißt, man hat die Wahl zwischen Trump oder Harris, heißt in China immer, es gibt keine Wahl, die Wahl ist Xi Jinping. Also auch das hängt natürlich damit zusammen, dass es diese offizielle Lesart gibt. Natürlich macht man sich auch in Peking große Gedanken, wer macht das Rennen und was hat das für Auswirkungen. Und da gibt es, glaube ich, Unterschiede zwischen dem, was man auf sozialen Plattformen liest, was die Normalos, sag ich mal, denken und was für Gedanken sich Peking macht. Für die normalen Menschen ist, glaube ich, Trump, also ist auf jeden Fall der, den Sie kennen, den Sie irgendwie besser einschätzen können, der einen großen Unterhaltungswert mitbringt. Alle kennen zum Beispiel das Video von Trumps Enkeltochter, die auf Mandarin singt. Also es gibt so Geschichten, kleine Videos, die sich festgesetzt haben und die einfach hier total präsent sind. Wohingegen man Harris fast gar nicht kennt. Für Peking, für die Staatsführung, Staats- und Parteiführung hier in Peking ist Trump, obwohl man ihn aus der letzten Amtszeit kennt, natürlich trotzdem derjenige, der unberechenbar ist, der Chaos mitbringt, was Peking überhaupt nicht mag. Der aber auch mit seinem Fokus auf Amerika und seinem für Unterstützung im, zum Beispiel im Südchinesischen Meer, da müssen wir zuerst mal ein Preisschild dranhängen, damit auch einen gewissen Freiraum vielleicht mitbringt, wenn es um große Fragen wie Taiwan, Philippinen und diese Zusammenarbeiten geht.
Wenn wir über China und die USA sprechen, Miriam, dann sprechen wir natürlich vor allen Dingen über Wirtschaft. Es ist ein beinharter Wirtschaftskampf, um den es da geht. Trump war derjenige, der im Grunde das Tabu gebrochen hat, gesagt hat, pass mal auf, wir schauen nicht mehr weiter der Deindustrialisierung Amerikas zu, sondern wir ziehen jetzt diese Zölle hoch. Interessant ist in dem Zusammenhang, Biden hat das im Grunde nahtlos fortgesetzt. Er war nur ein bisschen freundlicher dabei, aber im Ergebnis beinhart durchgezogen. Gehen die Chinesen davon aus, dass das auch unter Harris so weitergehen wird?
Ich glaube, das wird hier geframed als, das ist die Wahl zwischen zwei Übeln und man muss sich das aussuchen, das ein bisschen weniger schlimm ist. Weil natürlich ist die Lesart genau diese. Also Trump hat damit sozusagen angefangen, Biden hat es aber genauso fortgesetzt, hat von den Sanktionen eigentlich nichts zurückgenommen. Und genauso geht man davon aus, dass es wirtschaftlich betrachtet unter Biden ganz schön hart wird. Unter Biden, also unter Trump und unter Harris ganz schön hart weitergeht. Und das ist natürlich ein Problem für die schwächelnde Wirtschaft Chinas.
Und wie gehen die Chinesen beispielsweise damit um, dass die Amerikaner, auch wenn es um, Katrin sagte gerade KI, wenn es um die Superprozessoren geht, wenn es um die ganz schnellen Prozessoren geht, die Computerchips, die man braucht, die bei TSMC in Taiwan zum Beispiel hergestellt werden, dann sagt man, pass auf, wir werden dafür sorgen, dass ihr die schlicht und ergreifend nicht produziert. Ihr könnt so billige Chips produzieren, die Fenster in Autos rauf und runter fahren lassen, die Scheibenwischersensoren anmachen, die braucht ihr für eure Autoindustrie, aber so die richtigen Hightech-Dinge, die machen wir, das lassen wir nicht zu und sorgen beispielsweise dafür, dass die entscheidende Firma in den Niederlanden, ASML, glaube ich, dass die beispielsweise ihre großen Maschinen, die viele, viele hunderte Millionen kosten, dass die einfach schlicht und ergreifend nicht mehr nach China verkaufen dürfen. Das heißt, da gibt es einen knallharten Wirtschaftskrieg, von dem mir Fachleute sagen, das hat die Chinesen mindestens in dem Bereich um 10 Jahre zurückgeworfen.
Ja, das ist ein riesiges Problem für China. Und das ist vor allem auch ein Problem, nachdem Xi Jinping ja auch sozusagen angefangen hat, auf gewisse Wirtschaftszahlen zu verzichten, mit dem langfristigen Ziel, sich unabhängiger zu machen vom Westen. Also wichtige Wirtschaftszweige im eigenen Land aufzubauen, Konsumkreisläufe also binnenwirtschaftlich aufzubauen, um eben sich besser abschotten zu können, sich nicht so abhängig machen zu können. Da ist das natürlich ein Riesenproblem. Was Peking macht, ist, Peking sucht nach anderen Allianzen. Zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent, nach Rohstoffen, die wichtig sind für Batterieproduktion, für Chipproduktion. Das ist natürlich die Alternative, die Peking bleibt.
Und das Verhältnis China-Russland, wir haben abschließend noch mal gefragt, China hält sich ja offiziell neutral, gibt aber viele, ich weiß nicht, wie Katrin das einschätzt, die sagen, also wenn jemand in der Ukraine wirklich was bewegen kann, dann sind es die Chinesen, die müssen das im Zweifel ansagen.
Genau, offiziell gibt sich Peking neutral. Diese vor den Kameras inszenierte, gefeierte Freundschaft, die setze ich mal in Anführungszeichen, beim gemeinsamen Wodka trinken, beim gemeinsamen Eishockey schauen, da setze ich ein Fragezeichen hinten dran. Aber was ganz klar ist, die beiden brauchen sich gegenseitig. Und China und Russland teilen sich eine unglaublich lange Grenze. Und
4000 Kilometer, glaube ich.
Eine Instabilität. Und eine Instabilität in einem Land ist ein riesiges Problem für das andere Land. Und was Putin und China natürlich eint, ist dieses historische Erlebnis dieses für beide schrecklichen Moments Zusammenbruch der Sowjetunion, was ja auf beiden Seiten dazu führt, dass sie diese krasse Kontrolle brauchen, dass sie jeder auch nur kleinste Abtrennungsmöglichkeit sofort bekämpft werden muss, weil so ein Chaos auf jeden Fall verhindert werden muss. Und natürlich das gemeinsame Feindbild der Westen, ganz besonders die USA. Und da sind sie einfach verlässliche Partner, die durch Russlands Angriffskrieg in der Ukraine auch noch mal enger zusammengerückt sind. Wenn man sich die Wirtschaftszahlen anguckt, wenn man sich die, den Austausch von Waren anguckt. Armin hat es eben gesagt, China hat total viele Sanktionen, die der Westen, total viele Lücken, die der Westen mit den Sanktionen hinterlassen hat, inzwischen mit Eigenprodukten gefüllt. Kauft Gas und Öl billig ein, hat dadurch noch eine viel engere Beziehung bekommen, als das vorher schon der Fall war.
Mhm. Darüber reden wir auch gleich nochmal im Zusammenhang mit Afrika. Miriam, vielen Dank zunächst mal. Und ich glaube, wir sind jetzt verbunden mit Johannes Hano in Singapur. Da sehe ich ihn. Schönen guten Morgen auch dir. Ich weiß gar nicht, wie spät es bei dir gerade ist, Johannes. Ich will gar nicht danach fragen.
Genauso spät wie in Peking.
So, lass es uns einfach dabei bewenden. Und würde ich gerne fragen, Indien kommt, das ist auch dein Zuständigkeitsbereich, unter anderem kommt sozusagen als nächster großer Player damit ins Spiel. Und es gibt diesen schönen Satz von dir, den Indern völlig wurscht, wer nächster amerikanischer Präsident wird. Warum?
Also ich sag mal, wenn der Modi sich das aussuchen könnte, der indische Premierminister, dann wäre er wahrscheinlich für Trump. Die beiden verbindet eine Art Freundschaft. Er hat ihm im letzten Wahlkampf auch geholfen. Aber das hat nicht funktioniert. Insofern ist das eigentlich völlig wurscht, denn die indisch-amerikanischen Beziehungen haben sich sehr stark weiterentwickelt in den letzten Jahren, auch unter Biden, sogar sind immer besser geworden. Und das hat einzig einen Grund, China. China ist der Grund, warum Indien und Amerika in den letzten Jahren sehr, sehr eng zusammengerückt sind. Beide wollen verhindern, dass China die vorherrschende Macht in Asien wird, weil Indien sieht sich selber als asiatische Großmacht, hat das Ziel, selbst Weltmacht zu werden und fühlt sich davon China bedroht in dieser Rolle, die es da vornimmt.
Das ist ja eine ganz interessante Verbindung, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Indien und Russland haben eigentlich eine sehr lange gemeinsame Tradition, insbesondere wenn es um die Frage von Waffenlieferungen geht. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite jetzt der Rivale, der sozusagen plötzlich an der Seite, also der Rivale China, der plötzlich an der Seite der Russen steht. Was bedeutet all das?
Also man muss diese ganze Dynamik hier in Asien, das ist den meisten in Europa überhaupt nicht klar, was für eine Dynamik das ist. Aber es gibt drei ganz große Player. Das sind Russland, das sind Indien und das sind China. Und die haben im letzten Jahrhundert bis in dieses Jahrhundert hinein sehr unterschiedliche Beziehungen zueinander gehabt. Es ging vor allen Dingen darum, dass man sich immer gegenseitig einigermaßen in Schach halten wollte und dass man auch das gemeinsame Ziel hatte, Amerika rauszuhalten. Mhm. Dann gab es Konflikte zwischen Indien und China. Da hat Russland dann sich auf dieser Seite nicht Indiens geschlagen, aber man hat Indien unterstützt, man hat mäßigend auf China eingewirkt. Man hat Indien Waffen geliefert. Das war schon zu Sowjetzeiten so. Und Indien ist da massiv abhängig gewesen. Und jetzt sieht man, dass Indien, dass Russland immer näher an China heranrückt, weil es keine Verbündeten mehr hat. China ist eigentlich der einzige Verbündete. Und jetzt hat Indien Angst, dass man nicht mehr genug Waffen bekommt. Und das wird auch schon gesagt. Also Russland braucht alle Waffen selber. Man braucht diese Waffen aber auch, um sich potenziell gegen China verteidigen zu können. Und jetzt setzt man einfach auf Amerika. Und da gibt es mittlerweile große Rüstungskooperationen. Das hätte man vor 20 Jahren nicht gedacht, dass es so weit kommen kann. Aber da setzt Indien ganz klar auf Amerika. Und umgekehrt, Amerika setzt ganz klar auf Indien, weil Indien natürlich ein riesiger Markt ist. Gleichzeitig will man Indien auch im Indopazifik, wo China seine Flotte dramatisch ausgebaut hat in den letzten Jahren, braucht man Partner, die da bestimmte Aufgaben übernehmen. Denn das amerikanische Militär ist nicht in der Lage, alles komplett alleine zu kontrollieren.
Das heißt, Modi ist ein ganz entscheidender, eine entscheidende dritte Säule sozusagen in dieser neuen Weltordnung, die sich da gerade so herausschält. Und deswegen auch diese, ich glaube, man nennt das Äquidistanz, ja, so. Du hältst dir sozusagen alle gleichermaßen vom Leib und suchst dann die Nähe, wenn es gerade opportun erscheint?
Ja, also das indische Prinzip war eigentlich immer schon, aber das stellt sich im Moment immer klarer wieder heraus, ist strategische Autonomie. Man versucht, sich die Partner zu suchen, die man braucht, um sein Ziel zu erreichen. Und da sind die Inder ganz pragmatisch. Modi hat ganz klar gesagt, er will bis 2027 drittgrößte Volkswirtschaft der Welt werden. Indien soll zur Weltmacht aufsteigen. Und auf Russland kann man da im Moment nicht zählen. Man kann auf China sowieso nicht, weil man ist strategischer Gegner in der Region. Also bleiben eigentlich nur die Amerikaner. Und das treibt im Moment dieses Bündnis zwischen Indien und Amerika ganz massiv an.
Und wiederum die Verbindung Russland-Indien, Indien als Absatzmarkt für sehr, sehr billiges russisches Öl und Gas und so weiter. Welche Rolle spielt das?
Ja, Ja, also Indien hält sich natürlich ein Türchen offen nach Russland. Man braucht Russland auch. Der größte Albtraum für Indien ist, dass Russland und China gemeinsame Sache machen und dass man da nicht mehr dazwischen kommt. Man nutzt Russland natürlich. Man hat, glaube ich, jetzt 10,5 Milliarden Dollar gespart, weil man verbilligtes Öl bekommen hat, und zwar in ganz großen Mengen. Also man nutzt das auch aus, aber gleichzeitig geht man auch auf Russland zu. Es kam gerade ein Bericht raus, dass man verbotene Semiconductor für das Militär nach Russland geliefert hat im großen Stil. Das hat den Westen und auch die Amerikaner überhaupt nicht gefreut. Halbleiter. Aber macht man, um sozusagen die Russen nicht ganz zu verlieren. Denn man weiß nicht, ob man sie vielleicht nicht doch nochmal braucht, um in einem Konflikt mit China mäßigend auf China einzuwirken, solange man noch nicht selbst in der Lage ist. Und das ist das Ziel, China in Schach zu halten.
Was dann ironischerweise, Ulf, ich weiß nicht, wie das in Brüssel diskutiert wird, auch dazu führt, dass Teile dieser großen Mengen russischen Öls, die erst in Indien landen, dort raffiniert werden, dann am Ende auch in europäischen Tanks wiederum auftauchen. So viel zum Thema Sanktionen. Wie wird das diskutiert? Man sieht, wie wirkungslos das plötzlich alles ist, wenn sich da ganz neue Achsen auftun.
Also wenn man die große Draufsicht sieht und wenn man jetzt hier auch hört, was Johannes sagt, du merkst natürlich, dass der Europäer unwichtiger werden, kleiner werden, nicht mehr im großen Konzern mitspielen, nicht mehr der Mittelpunkt der Welt sind. Und das ist eine Sache, die jeden besorgen sollte, weil wenn du an Kraft verlierst, werden auch deine Werte, die du voranbringen willst, unwichtiger. Wenn die Achse der Autokraten stärker wird, ist das eine schlechte Botschaft der Demokratie. Jetzt die Verbindung zu den Sanktionen. Natürlich hat man, als das losging mit dem Ukraine-Krieg, dachte man, der Klassiker Sanktionen. Wir sind wirtschaftlich stark und da zwingen wir die Russen in die Knie. Und denen werden wir mal zeigen, wie stark unsere Werte sind. Und nun sieht man, dass unabhängig, wie sie hintergangen werden und vielleicht dann auch noch auf deutschen Straßen landen, sieht man eben, dass sie nicht so wirken, weil es Ersatzmärkte gibt, weil es diese Achse der Autokraten gibt. Also ein Mittel, ein klassisches europäisches Mittel, Sanktionen, weil wir nicht im Bereich Militär so stark sind. Es gibt ja den Flugzeugträger Ursula von der Leyen nicht, mal spaßeshalber gesagt.
Den gibt es nicht.
Ja. Also das heißt, wir können das ist ja eine Währung, die sehr, sehr zählt. Im Nahosten, wo du bist, oder auch in der Ukraine, wo du bist, ist jetzt nicht unbedingt Flugzeugträger, aber spielt das eine große Rolle. Gewalt, militärische Stärke, das ist nicht unbedingt Europas Stärke, sondern Werte, Sanktionen, Wirtschaftskraft. Und das sieht man an diesem Beispiel, nimmt ab. Und damit kann man sehen, wie auch die Bedeutung von Europa auf der Weltbühne und damit auch die Werte, die für Europa steht, abnimmt.
Wir reden gleich nochmal über Afrika auch und dann insbesondere auch nochmal über den Nahen Osten. Ich würde gerne Johannes nochmal fragen. Johannes, habe ich das falsch in Erinnerung? Modi hatte doch mal ein Einreiseverbot in Amerika.
Modi war Premierminister in einer Provinz in Gujarat und in dieser Provinz kam es Anfang der 2000er zu schweren Unruhen. Es wurden tausende Muslims umgebracht, das war ein richtiges Pogrom. Und die Amerikaner haben ihn daraufhin 10 Jahre lang nicht einreisen lassen, weil man gesagt hat, er hat Verbrechen gegen Religionsfreiheit und so weiter begangen. Weil Modi hat das zwar selbst nicht inszeniert, das haben ihm zwar einige vorgeworfen, aber er hat nichts und er hat nichts dagegen getan, dass das aufhört, sondern er hat die mordende Meute da einfach weitermachen lassen. Und das hat ihn in Amerika 10 Jahre Einreiseverbot gekostet. Das ist aber längst vergessen, weil man eben Indien braucht in der Auseinandersetzung im Pazifik gegen China. Und das ist eine ganz pragmatische, da muss man sich auch nichts vormachen. Es wird in Amerika immer wieder gesagt, die größte Demokratie, Kamala Harris hat das gerade wieder gesagt, die größte Demokratie und die älteste Demokratie sind automatisch, kommen aufeinander zu und es gibt keinen Weg dran vorbei, dass man zusammenarbeiten wird. So sehe ich das nicht. Ich glaube, es ist eine ganz pragmatische Angelegenheit. Indien wird, sobald es, und das haben mir hier viele Inder gesagt, sobald Indien in der Lage ist, das selbst in die Hand zu nehmen, will man Amerika auch da wieder raushaben aus der Region. Das ist jetzt ein pragmatisches Bündnis. Das geht man ein, um sozusagen China in Schach zu halten, aber das ist keine Sache, keine Liebesbeziehung, die auf Dauer angelegt sein muss.
Und diese neue Verbindung China-Russland, letzte Frage in dem Zusammenhang, Johannes, was macht die mit den anderen? Was macht die beispielsweise mit der pazifistischen Tradition Japans, dessen Lehre aus diesem grauenvollen Zweiten Weltkrieg war? Wir haben eine pazifistische Grundhaltung. Die rüsten jetzt wieder auf?
Also das, die Frage geht besser an Miriam. Aber was ich hier aus der Ferne sehe, ich war jetzt im Sommer bei RIMPAC dabei. Das ist das größte pazifische Manöver der Amerikaner. Da waren, glaube ich, 29 Nationen dran beteiligt. Die asiatischen Staaten sehen Chinas Aufstieg mit Sorge einerseits. Auf der anderen Seite sieht man Chinas Aufstieg aber auch ein bisschen positiv, weil man natürlich von den wirtschaftlichen, von der wirtschaftlichen Stärke Chinas profitieren will. Die kommt, ohne dass da irgendwelche Werte mit verbunden werden. Also da werden keine Menschenrechtsfragen gestellt und so weiter, sondern da wird halt gesagt, wir bauen euch dies und das, wir verkaufen euch dies und das und wir bauen euch Straßenbrücken und so weiter und ihr müsst dafür nichts bringen, außer dass ihr uns machen lasst und wir euch langfristige Kredite dafür geben. Also China wird in der Region schon anders gesehen. Indien ist da ein bisschen eine Ausnahme natürlich, weil man sich als strategischer Gegner in Asien sieht zu China. Und Indien versucht da einen Ausgleich auch herzuführen zwischen diesen anderen Staaten, weil man möchte auf allen Umständen, unter allen Umständen verhindern, dass die südostasiatischen Staaten und Russland mit China eine Achse bilden, die Indiens Entwicklung nachhaltig stören könnte.
Also, Johannes, danke dir sehr. Wir sehen und hören uns hoffentlich bald wieder. Das Stichwort ist gerade gefallen, Katrin. Johannes sagte gerade so schön, die machen Geschäfte und da kommt keine Ideologie mit, die du dir mit einkaufen musst. Wir haben uns beide auch mal darüber unterhalten, Russland macht es ja in Syrien im Grunde ähnlich. Deswegen ist auch jemandem wie Assad, glaube ich, sind die Russen lieber als Partner, als die Mullahs in Teheran. Weil da kommt dann immer noch die ganze Ideologie mit. Die Russen sagen, wir wollen eiskalt einfach Geschäfte machen und Interessen haben. Afrika, das gleiche Thema. Ist das der Grund, warum China in Afrika so erfolgreich ist? Und was ist der Grund, dass wir als Europäer es vor unserer eigenen Haustür nicht kapieren, wie wichtig dieser afrikanische Kontinent ist?
Wenn wir Afrika vor Augen haben, glaube ich, dass wir unsere Politik und unsere Sicht auf Afrika immer noch in Europa von diesem kolonialen Erbe geprägt ist, vice versa, also von beiden Seiten, ne? Von afrikanischer Seite in der Sicht auf uns, aber ich glaube auch unsere Sicht auf den afrikanischen Kontinent. Ich meine, was verbindet der Durchschnittseuropäer mit Afrika? Armut, das ist ja gar nicht mehr die Realität. Wir sehen die Realitäten in diesen Ländern nicht. Und die Chinesen, die interessiert eben wirtschaftliche Entwicklung. Und ich glaube, was den Afrikanern gefällt, ist, dass das aus ihrer Sicht ein Geschäft ist und kein Kolonialismus, also nicht verbunden mit einer kolonialistischen Attitüde. Und was wir in dieser neuen Weltordnung sehen, und da kommen auch die afrikanischen Staaten ins Spiel, ist, dass sich Staaten nicht mehr automatisch auf der einen oder anderen Seite positionieren. Ich meine, wenn wir mal die Ukraine als Symbol für die bipolare Weltordnung sehen, von der wir immer ausgehen, also sind wir mit der Ukraine oder gegen der Ukraine, also mit Russland oder mit den Vereinigten Staaten. Ja. 50% der Länder weltweit sind weder noch, sondern positionieren sich, und Indien ist ein Beispiel, wir werden später noch über Brasilien reden. Die positionieren sich da, wo es ihnen pragmatisch erscheint. Mal auf der einen Seite, mal auf der anderen Seite. Und wenn es billiges Öl aus Russland gibt, dann ist man halt auch offen dafür. Das heißt aber nicht, dass man unbedingt die totalitäre Politik Russlands rechtfertigen will oder in diesem Krieg an der Seite Russlands steht. Und das ist ein interessantes Phänomen, was natürlich auch Perspektiven eröffnet.
In der Tat. Ich glaube, Susanne von Lojewski ist uns jetzt in Nairobi zugeschaltet. Da sehen wir sie schon. Schönen guten Abend, Susanne. Was ist der Grund für den Erfolg der Chinesen in Afrika? Warum war es so leicht, Einfluss zu gewinnen? Ich habe dieser Tage eine unglaubliche Statistik gelesen. Ich glaube, noch vor 30 Jahren haben 8 von 10 Aufträgen entweder Europäer oder Amerikaner in Afrika bekommen. Mittlerweile sind, glaube ich, 8 von 10 ausschließlich chinesische Aufträge. Und dann können die Europäer gucken, wo sie bleiben. Was ist der Grund für diesen durchschlagenden chinesischen Erfolg auf dem afrikanischen Kontinent?
Ich glaube, einen Grund hat Katrin ja schon genannt. Die Europäer, die hier Kolonialherren waren, lange, lange Zeit, und unterschiedliche Staaten natürlich, die haben hier einfach etwas ein Erbe hinterlassen, wenn man so will. Und sie haben natürlich auch Werte, die sie verteidigen und die sie auch in ihren Investitionen verteidigen. Das heißt, wenn wir hier investieren, dann möchten wir auch gern, dass die Menschenrechte und so weiter eingehalten werden. Die Chinesen interessiert das schlicht nicht. Sie investieren hier, weil sie hier Geschäfte machen wollen und weil sie vor allen Dingen einen riesigen Markt in Afrika sehen, ja. Die Bevölkerungsprognose für Afrika ist ja für 2050 bei 2,5 Milliarden Menschen. Es wäre also der bevölkerungsreichste Kontinent dieser Erde. Und das sehen die Chinesen einfach als Potenzial. Und man darf eins auch nicht vergessen. China wird ja immer noch als Entwicklungsland oder sieht sich als Entwicklungsland und wird tatsächlich offiziell auch noch als Entwicklungsland geführt. Das heißt, allein Deutschland gibt 500 Millionen Euro Entwicklungshilfe nach China. Damit setzt sich China sozusagen auf Augenhöhe mit vielen afrikanischen Ländern und sagt, schaut her, wir sind ein Entwicklungsland, ihr seid Entwicklungsländer, wir arbeiten doch prima zusammen, es klappt doch wunderbar.
Also sozusagen die Psychologie dahinter sehr clever bespielt. Du bist in Nairobi, Kenia, ist mir vor einiger Zeit schon aufgefallen, weil ich das Gefühl hatte, in Kenia hat sich plötzlich gezeigt, dass dieses chinesische Engagement nicht nur uneingeschränkt positiv gesehen wird. Ich weiß, im letzten Wahlkampf, glaube ich, in Kenia war es so, dass rund um die Frage, was das eigentlich für ein Knebelvertrag ist, was das eigentlich für Verträge sind, wie sehr das dem Land, also Kenia in dem Fall, fesselt, anlegt und es sozusagen bewegungsunfähig macht, war ein riesiges Thema in diesem Wahlkampf und hat am Ende dazu geführt, dass der Kandidat gewonnen hat, der sich kritisch mit diesem chinesischen Engagement auseinandergesetzt hat. Was geht da vor sich?
Naja, natürlich, also gerade in Kenia haben die Chinesen sehr, sehr viel investiert. Hier in Nairobi gibt es ganze chinesische Straßenzüge und kleine Chinatowns. Es ist einfach so, dass die Chinesen natürlich sehr hohe Zinsen verlangen. Mhm. Und sie stellen jetzt aber fest, dass das, was sie sich davon erwartet haben, nicht wirklich zurückkommt. Denn hier zum Beispiel in Nairobi haben sie einen Expressway gebaut, der kostet allerdings Mautgebühren. Die Chinesen kriegen diese Mautgebühren bis 2050. Nur keiner fährt diesen Expressway, weil er einfach Geld kostet und die Kenianer sich dann lieber in den Stau stellen. Und so sehen die Chinesen, dass sie nicht wirklich ihren Benefit rauskriegen. Und eins kommt auch noch hinzu, das ist natürlich hier auch in diesem ganzen globalen Machtkampf ein Riesenthema. Wir haben hier 54 Länder, die in der UN-Vollversammlung abstimmen, die natürlich jeder auf seine Seite ziehen will. Und die Chinesen merken auch, übrigens auch die Russen, dass das nicht wirklich funktioniert, indem sie dann einfach nur Geld geben. Denn ich sag mal, so dumm ist man hier eben auch nicht, dass man nicht merkt, dass da was gekauft werden soll, was man vielleicht nicht hergeben will.
Ich habe vor einiger Zeit das Interview mit einem Studenten aus, ich glaube aus Ghana gelesen, der sagte, ganz ehrlich, ich mag die Chinesen, weil von denen kriege ich günstigen Strom und einen günstigen Kredit und alles andere ist mir ehrlich gesagt egal. Aber ihr Europäer, ihr kommt immer mit eurer Moral und diese Moral steht euch so schlecht zu Gesicht, weil ihr wart die Länder, die uns vor vielen Jahren mit eurem Kolonialismus heimgesucht haben. Euch können wir als moralische Instanz und Autorität leider nicht ernst nehmen.
Ja, das ist leider so. Und der Israel-Konflikt oder der Konflikt im Nahen Osten hat dem auch noch mal Vorschub geleistet. Mhm. Also viele nehmen uns das quasi nicht ab, dass wir für Werte stehen und dass wir, viele Afrikaner sagen hier, ihr sagt uns immer, Genozid ist was ganz Schreckliches. Aber was passiert denn jetzt mit den Palästinensern? Wenn man dann versucht, mit denen in eine Argumentation zu treten, dann wird es sehr schwierig. Ich würde gerne noch einen Punkt machen. Wenn wir hier als Europäer Projekte machen wollen, dann müssen wir die ausschreiben. Das sagt uns das europäische Recht. Mhm. Das heißt, die Chinesen können mit uns in den Wettbewerb treten und sie sind bei jedem Projekt natürlich billiger. Das heißt, selbst wenn es Geld von deutschen Banken gibt, sind am Ende chinesische Firmen am Zug, die sich natürlich freuen und die Europäer schauen dann durch die Röhre.
Also, Susanne, danke dir sehr herzlich. Hoffe, wir sehen uns immer mal hier im Studio. Und würde gleich, bevor wir nach Brasilien gehen, Katrin noch mal fragen. Du hast gerade genickt, als es sozusagen um die Frage der doppelten Standards geht. Das ist ja auch in Brasilien ein bisschen das Thema. Wenn wir gleich Christoph Röckerath auch danach fragen. Wie nimmst du das wahr, gerade auch wenn es um Gaza geht, wenn es jetzt um den Libanon geht? Die Frage der doppelten Standards, so nach dem Motto, Krieg in der Ukraine, das geiselt ihr. Da sagt ihr, der Putin ist ein Kriegsverbrecher. Und zu Gaza schweigt ein deutscher Kanzler sehr, sehr lange.
Ja, wir haben natürlich es mit einer dramatischen Misskommunikation hier zu tun, weil gerade in den Ländern, die sich, sagen wir mal, an der Seite der Palästinenser positionieren, nicht weil sie unbedingt vielleicht Sympathie für die Palästinenser haben, aber weil sie sich auch als die Länder sehen, die, sagen wir mal, ja, die Unterlegenen sind, wirkt natürlich unser Verhalten so, als ob uns das Leid der Palästinenser völlig egal wäre. Und ich glaube, da hätte die deutsche Regierung, wenn ich jetzt mal die Kritik bei uns selber anlege, viel, viel schneller und viel, viel klarer auch Positionen beziehen müssen. Ja, also gar nicht unbedingt nur Gaza, sondern schon vor Gaza. Ich meine, diese dramatische Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser ist ja im Prinzip auch lange unterm Schirm gelaufen. Das haben wir ja, wir haben das mal hin und wieder kritisiert, aber so scharf, wie es eigentlich nötig gewesen wäre, haben wir es nicht kritisiert. Und ich glaube, dass Deutschlands Ansehen, und das hört man ja auch in Gesprächen mit, also höre ich auch immer wieder bei Gesprächspartnern in arabischen Ländern zum Beispiel, deutlich gelitten hat. Also wir haben im Prinzip unseren Standpunkt nicht klar gemacht, dass wir nämlich zwar auf der Seite Israels stehen, aber durchaus auch die Politik der Regierung Netanyahu als falsch ansehen, wenn es darum geht, diese vielen Opfer in Kauf zu nehmen. Und dass wir schon sehen, dass sich das mit dem Völkerrecht deckt, dass ein Land, das angegriffen ist, sich zur Wehr setzt. Aber dass es immer die Verhältnismäßigkeit auch wahren muss. Und das haben wir kommunikativ nicht rübergebracht. Und das halte ich für einen Fehler, der sich auch in Zukunft gegen uns auswirkt.
Ich wollte gerade sagen, mit welchen Konsequenzen, Katrin?
Ja, dass wir keine glaubwürdige Position mehr als Makler haben. Es wird ja zukünftig darum gehen, wir werden ja irgendwann zu einem Punkt kommen müssen, dass wir eine Neuordnung des Nahen Ostens erleben. Und dann ist natürlich die Frage, wer ist da der ehrliche Makler in dieser Neuordnung? Israel, also die Hauptplayer Israel und Iran, werden von sich aus, glaube ich, wenn man sich die jetzige Situation anguckt, nicht dazu kommen, sondern werden starke Makler im Hintergrund brauchen, die Druck ausüben. Das sind die fortschrittlichen arabischen Staaten, ja, wie Saudi-Arabien, Katar, die vielleicht hoffentlich Einfluss ausüben können. Und das sind natürlich die Vereinigten Staaten und hoffentlich auch die Europäer. Aber wir müssen natürlich dafür auch Glaubwürdigkeit haben. Und es ist an der Zeit, da mal Position zu beziehen. Und das macht natürlich Staaten, von denen ich gerade gesprochen habe, die sich nicht automatisch ideologisch positionieren auf der einen oder anderen Seite, in ihren Überlegungen auch skeptisch.
Und man sieht ja auch, Ulf, an dem Punkt, auch gerade in der Region im Nahen Osten, finde ich sehr deutlich den schwindenden Einfluss Amerikas. Ich meine, wie oft hat Joe Biden, hat Anthony Blinken, haben andere Netanyahu versucht sozusagen dazu zu bringen, eine gewisse Verhältnismäßigkeit zu wahren. Und er hört nicht mehr auf sie. Was heißt das übersetzt?
Ich wollte gleich dazu noch mal mit der Glaubwürdigkeit, weil die Europäer haben in der Region nicht nur vielleicht ein Glaubwürdigkeitsproblem, einzelne Staaten, auch Deutschland, kommt drauf an, wo man die Glaubwürdigkeit nachfragt, aber sie haben es, sondern die Europäer haben ein Problem, sie haben keine einheitliche Stimme. Das ist eigentlich das Schlimmste, weil Europa könnte vielleicht als Vermittler auftreten, weil es eben nicht zum einen oder zu dem anderen großen Player in der Region gehört.
Und weil gehört. Wir viele Gräuel hinter uns haben und was daraus gelernt haben.
Und weil wir auch mehr
haben.
Für die Soft Skills, was vielleicht sogar ganz gut ist als Vermittler, dass du dann eben nicht den Flugzeugträger hast. Aber es ist gar nicht klar, was die europäische Position ist. Das Europa ist komplett gespalten. Mhm. Und du kannst das sehen, jetzt bei der Sache, als im Libanon UNIFIL angegriffen wurde, also die UNO-Truppen. Es hat lange gedauert, bis man ein sehr wachsweiches Statement hinbekommt. Hat. Und es musste unheimlich hinter den Kulissen gearbeitet werden, weil man gesagt hat, wenn wir jetzt wieder kein Statement haben, wenn du siehst, dass es nur Herr Borrell ist, dann ist es der EU-Außenbeauftragte, der sehr gegen Israel, wenn man das so sagen will, oder sehr auf der einen Seite steht, dann ist es meistens, weil sie keine Einigung gefunden haben. Jetzt haben sie eine gefunden, aber es ist das klassische, ja, wir verurteilen diesen Angriff, aber auch die Hisbollah. Und insofern gibt es, wie gesagt, diese einheitliche Position nicht. Und das führt zum zweiten Teil der Frage. Das macht sich umso mehr bemerkbar, weil vielleicht auch die Amerikaner Unterstützung bräuchten von dieser einen großen europäischen Figur, die fehlt. Also wo ist die Telefonnummer, wie Kissinger sagte, wen rufe ich in Europa an, wenn ich über Außenpolitik reden will? Und das hat natürlich, wenn man ganz ehrlich ist, damit zu tun, will nicht zu innenpolitisch werden, dass die zwei wichtigsten Länder in Europa die Bundesregierung, also Deutschland und Frankreich, ja, unter wahnsinnigem politischen Druck innerlich stehen. Also man, ich will nicht sagen lame duck, aber politisch sehr angeschlagen. Das gilt sowohl für Herrn Scholz,
untereinander auch gar nicht wirklich einig.
Und deshalb gibt es nicht diese einigende Kraft und diese Stimme. Die Amerikaner haben anscheinend Federn niederlassen in der Region. Ich glaube immer noch, dass sie die entscheidende Größe sind und dass es, oder Biden würde für sich in Anspruch nehmen, dass es nicht komplett eskaliert ist, sei ihm zu verdanken. Ja. Und dass die Atomanlagen, wir haben vorhin mal drüber gesprochen, noch nicht bombardiert worden ist, sei ihm zu verdanken. Aber man muss natürlich auch sagen, Netanyahu zieht da sein Ding durch, ja.
Man sieht es auch, nur in Klammer noch dazu gefügt, bei der Frage des Streits um die Zölle auf chinesische Autos beispielsweise. Ja, ja. Ich meine, das ist eigentlich ein ungeheuerlicher Vorgang, oder? Eine deutsche Autoindustrie, genau, spielt ja auch in Brasilien eine große Rolle, wo wir gleich hingehen werden. Eine deutsche Autonation sagt, wir wollen diese Zölle nicht.
Ja.
Und eine deutsche EU-Kommissionspräsidentin sagt mit anderen, doch, machen wir.
Also die Bundesregierung ist maßlos enttäuscht. Sie war also schon von der Ankündigung von von der Leyen vor einigen Monaten, dass man solche Zölle erwägt, war man völlig überrascht, weil man ja die Gefechtslage kennt. Das trifft vor allem Deutschland. Mhm. Und man ist auch maßlos enttäuscht. Zumindest das Kanzleramt ist maßlos enttäuscht. Mögen andere anders sehen. Das Kanzleramt ist maßlos enttäuscht, weil das natürlich eine Schicksalsfrage für die deutsche Wirtschaft ist. So wird das empfunden. Und das, ich sag's jetzt mal salopp, Frau von der Leyen mit Macron gemeinsam Sache macht und eine Mehrheit organisiert gegen Deutschland, zeigt, wie Deutschland gesehen wird, wie schwach es auch gesehen wird. Aber natürlich, man sieht sich in der EU, sieht man sich mindestens zweimal im Leben. Mhm. Das Ding wird an anderer Stelle noch ein Nachspiel haben, bin ich mir ganz sicher.
Christoph Röckerath ist uns, glaube ich, jetzt aus Rio de Janeiro zum Schluss zugeschaltet. Hallo Christoph, freue mich sehr, dass das klappt. Autoindustrie, vielleicht bleiben wir gleich bei dem Thema, ist ein wichtiges Thema auch in Brasilien immer schon gewesen. Und ich lese und höre, dass die Chinesen BYD und Great Wall Motors, glaube ich, sich dort auch jetzt richtig engagieren. Das heißt, die Chinesen machen sich jetzt auch daran, den brasilianischen sehr großen Automarkt aufzurollen?
Ja, für ganz Südamerika. Die Chinesen bauen auch ein Elektroautowerk in Argentinien zum Beispiel. Wow. Und die Chinesen haben, und da kommen wir auch zu der ganzen Thematik, die wir die ganze Zeit gehört haben, ich glaube, wie kaum eine Region oder ein Machtverbund erkannt, welches Zukunftspotenzial gerade Südamerika hat, wenn es um die Themen Energiewende, Klimawandel, aber auch politische Einflussnahme mittelfristig geht. Und das ist eben ein Teil davon, von diesem massiven Engagement Chinas, gerade in den letzten Jahren, was Kredite, kritische Infrastruktur, Stromleitungen, Datenleitungen, Häfen werden sogar gebaut angeht. Also hier ist China mit einer ganz großen Offensive wirklich dabei, gerade die Dinge der Zukunft sozusagen abzugreifen. Zwei Drittel der Lithiumvorkommen der Welt sind zum Beispiel in Südamerika. Und auch hier ist China ganz vorne dabei, nicht nur, wenn es darum geht, das Lithium zu fördern, sondern auch, um den einheimischen Industrien hier zu ermöglichen, vielleicht selber Batterien zu bauen. Also China ist hier ganz groß angesagt im Moment, auch mit Blick auf die USA.
Das heißt, die Chinesen engagieren sich in Südamerika, in Lateinamerika, ähnlich wie in Afrika auch.
Ganz ähnlich, und was Susanne auch gerade schon so schön sagte, sie stellen dabei keine, ich sag's jetzt mal ganz salopp, lästigen oder vielleicht politisch manchmal problematischen oder als übergriffig empfundene Bedingungen. Also es gibt dann ganz selten irgendwelche Auflagen, die Umwelt- oder Menschenrechte angehen, wo, das haben wir ja gerade schon gehört, tatsächlich auch hier die Menschen traditionell eher wund sind. Das heißt, wenn die Europäer sagen, ja, wir investieren, aber dafür müsst ihr uns versprechen, dass ihr so und so viel Sachen mit eurem Regenwald macht oder eben nicht macht, dann gehen hier schnell bei vielen Menschen und gerade bei Politikern, die auch gewählt werden wollen, die Alarmglocken an. Das alles machen die Chinesen nicht. Die liefern, die investieren sehr, sehr viel und sind zumindest bis jetzt ein quasi unproblematischer Partner, der keine Fragen stellt oder nicht so viele Fragen zumindest.
Und mit Blick auf die Wahl in zwei Wochen, Christoph, wo stehen die Brasilianer da? Ich weiß, das mit dem neuen oder Wiederantritt von Lula war ja, glaube ich, eine gewisse Hoffnung verbunden. Da haben wir jetzt sozusagen, wir der Westen, einen Mann auf unserer Seite. Hat sich leider als ziemliche Illusion entpuppt.
Ja, ich weiß noch gar nicht, wie ursprünglich diese Illusion, diese große Überzeugung da so sicher zustande gekommen ist, weil Lula eigentlich immer darauf gesetzt hat, diese Tradition der sogenannten Äquidistanz fortzuführen. Das heißt, ich kann mit allen gut, aber ich bin mit keinem so nah, dass der mir irgendwann irgendwelche Bedingungen diktieren könnte. Deswegen treibt Brasilien munter mit allen Handel, auch weiterhin zum Beispiel mit Russland, von denen es die Düngemittel braucht für die Agrarwirtschaft, die immer noch sehr wichtig ist in Brasilien. Und deswegen lässt sich auch Brasilien nicht so einfach, salopp gesagt, vor den Karren spannen, wenn es um irgendwelche Vermittlungen geht, die nicht Brasilien selbst entscheidet.
Da geht es um Dünger, ja? Dünger ist sozusagen, ein Großteil der weltweiten Düngerproduktion kommt ja aus Russland. Das heißt, da geht es ganz handfest nicht um Ideologie, da geht es um Dünger.
Genau, ohne den Dünger geht es schlicht und einfach nicht. Hier kommen wir auch wieder zum großen Ganzen vielleicht noch mal ganz kurz zurück. 45% der Agrarprodukte weltweit kommen aus Südamerika. Auch deswegen sind die Chinesen übrigens hier so aktiv. Und deswegen kann aber auch sich Brasilien es nicht leisten, da zurückzustecken. Also auch wenn wir über langfristig über Abkommen, über Zusammenarbeit reden, etwa den Regenwald zu schützen, muss man das alles in Betracht ziehen. Deswegen ist es wichtig, dass der Westen, USA und Europa, hier eben auch eine Präsenz zeigen, dass man auf beiden Seiten einander was bieten kann, um zusammenzuarbeiten.
Und umgekehrt die Verbindung zu China. Ich weiß, auch da gibt es große Abhängigkeiten oder Interessen, Wirtschaftsinteressen. China ist ein wichtiger Markt für brasilianisches Soja?
Für Soja, für Fleisch, für Erdöl, was auch hier massiv gefördert wird, auch massiv ausgebaut wird unter Lula, was ein bisschen wie ein Widerspruch zu seinen Klimaschutzplänen geht. Und China ist aber auch wiederum sehr auf den Markt hier angewiesen. Das heißt, wenn ich vielleicht das vorwegnehmen darf, wie sich zum Beispiel ein Trump auswirken würde, wenn der wirklich America First macht, auf alles 10% Zoll, auch was aus Südamerika kommt, und sogar vielleicht 100% Zoll oder was noch mehr, das was Miriam natürlich viel besser, auf chinesische Produkte, dann kann das auch dazu führen, dass China noch mehr ausweichen muss nach Südamerika. Das heißt, noch mehr günstige Ware hierher importiert oder exportiert nach Südamerika, gerade Brasilien. Und es ist jetzt schon ein Problem, dass die chinesischen Importe hier die heimische Industrie schrumpfen lassen. Also es hätte eine ganze Kettenreaktion zur Folge, die die Abhängigkeit Südamerikas noch mal verstärkt von China.
Ja, interessant. Und noch einmal Kommunikation, Christoph, weil das auch eine riesige Rolle spielt, auch die Frage, was passiert auf den großen sozialen Plattformen. Ich weiß, das ist ziemlich ironisch und wusste ich lange Zeit nicht, die chinesische App TikTok, die sich zunehmend als Problem erweist, wenn es um die Frage geht, wie können wir Fake News begegnen, gibt es in China nicht. Die ist dort nicht zugelassen, weil man offensichtlich sehr genau versteht, was das unter Umständen für Auswirkungen haben kann. Es gibt ein ähnliches Produkt, aber alles, das man sehr deutlich kontrolliert. In Brasilien ist der ehemalige Dienst Twitter verboten, ist X verboten. Warum?
Also das war ein ganz großer Konflikt. Es ist so, dass Brasilien ein bisschen was dasselbe erlebt hat wie die USA. Nachdem der vorherige Präsident Jair Bolsonaro die Wahl verloren hat, hat er genauso wie Trump völlig ohne jede Begründung oder jeden Beleg behauptet, die Wahl sei gefälscht worden. Es gab auch hier einen 6. Januar, das war bei uns der 8. Januar, als ein Mob von Bolsonaro-Anhängern das Kapitol hier gestürmt hat, den Präsidentenpalast, alle möglichen Gebäude regelrecht verwüstet hat. Und nicht das Parlament, aber und daraufhin gab es diese Lüge sozusagen des Wahlbetruges, der geklauten Wahl, verboten worden. Und das hat X weiter verbreitet. Okay. Es gab eine Erklärung von den wichtigsten sozialen Netzen, dass sie das nicht tun werden, außer X. Elon Musk hat das verweigert, daraufhin seine Büros hier auch geschlossen. Und dann ist eben X mit einem aufgrund eines Gesetzes, dass wenn man keine Niederlassung hier hat, auch man auch hier nicht aktiv sein darf, geschlossen worden. Jetzt ist aber vor wenigen Tagen, vor kurzem ist jetzt dieses Verbot wieder aufgehoben worden. Also X läuft jetzt wieder.
Also, danke dir ganz herzlich, Christoph. Ich hoffe, wir sehen uns immer mal hier im Studio. Alles Gute dir nach Rio de Janeiro. Und ich würde gerne, bevor wir auch Katrin Eigendorf insbesondere noch mal fragen, Elmar Thewissen, der uns, glaube ich, noch aus Washington zugeschaltet ist, fragen, 2 Wochen vor dieser Wahl. Elmar, da geht ja jetzt auch eine Ära zu Ende. Also wenn man das auch mal gemeinsam betrachtet, 8 Jahre Obama, 4 Jahre Biden, da ist dieser Mann, der sag mal, Mr. Außenpolitik war, so würde ich jemanden wie Joe Biden vielleicht mal beschreiben, sehr klar an der Seite Europas, Transatlantiker, jemand, bei dem wir sehr genau wussten, wen wir da eigentlich hatten. Diese Ära geht jetzt zu Ende. Was würdest du sagen, im Nachhinein, Elmar, was waren die größten Fehler, die Joe Biden außenpolitisch gemacht hat?
Ja, ich glaube, dass er nicht bereit war, von seinen Grundüberzeugungen abzurücken. Und es ist, glaube ich, wichtig angesichts dieser neuen multipolaren, unsicheren Welt und auch der Konflikte, die wir haben, an der einen oder anderen Stelle zu überlegen, wenn ich ein Ziel definiere, wie kann ich dieses Ziel erreichen, vielleicht auch auf einem anderen Weg, bei dem ich dann vielleicht auch von dem Grundüberzeugungen abweichen muss. Ein Beispiel ist der Nahostkonflikt. Ich glaube, eine Kamala Harris wäre bereit, andere Wege zu gehen als Joe Biden, um im Nahen Osten vielleicht dann doch irgendwo eine Lösung zu finden. Markus, wenn ich darf, einmal das große Ganze, weil das, was wir jetzt vorhin hier alles gehört haben, zeigt ja eines. In dieser so viel unsicheren Welt braucht es eigentlich, wenn man ein Stück weit Halt haben will, Regeln. So, und es gibt eigentlich etwas, was die Welt erfunden hat, nämlich nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges, was ideal dafür wäre. Das sind die Charta der Vereinten Nationen, die Charta der Menschenrechte, die Bündnisse, die geschaffen worden sind, die NATO, die Europäische Union und all das, was wir kennen. Das Problem ist, diese regelbasierte Ordnung haben die Amerikaner, aber haben auch wir in Europa ausgenutzt zu unseren Zwecken. Also immer da, wo es uns passt, da haben wir sie angewendet. Super. Und überall da, wo es uns nicht passt, da haben wir sie unterlaufen oder gelähmt. Das Ergebnis ist jetzt, dass diese regelbasierte Ordnung, die eigentlich genial wäre, um das zu managen in Zukunft, die Glaubwürdigkeit weitgehend verloren hat. Das heißt, es braucht Anführer, die bereit sind zu sagen, wir nehmen das jetzt mal wirklich ernst, was da drin steht, und wollen es anders und besser machen. Und jetzt komme ich zu den USA zurück. Donald Trump wird derjenige nicht sein können, weil Donald Trump tatsächlich ähnlich wie Xi Jinping oder Wladimir Putin der Meinung ist, es geht, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Also den Menschen muss es besser gehen, das ist das einzig Entscheidende. Und dabei sind Individual- und Bürgerrechte eigentlich Nebensache, wenn nicht sogar völlig überflüssig. Und wenn man das anders haben will, dann muss man einen Plan entwerfen. Und ich glaube, hier ist Kamala Harris dann tatsächlich eher die, die, weil sie auch abrückt ein Stück weit von Biden, ein bisschen den Weg weisen kann. Ob sie damit erfolgreich ist, hängt auch von uns Europäern ab. Denn wenn wir keinen Plan haben, und den haben wir nicht, auch weiter nicht haben, wenn wir keine Strategie entwickeln, die auf dieser regelbasierten Ordnung fußt, dann werden wir schlicht und ergreiflich nicht, ich sag's mal salopp, den Wumms entwickeln, um zu beweisen, dass eine liberale Demokratie immer noch viel besser und erfolgreicher ist als ein autoritäres System.
Danke dir ganz herzlich, Elmar, nach Washington. Die Frage gleich weitergegeben an Katrin. Siehst du auch so oder anders gefragt, aus deiner Sicht, wenn wir darüber reden, dass da gerade eine ganze Weltordnung wirklich kollabiert oder sich neu formiert, sagen wir es lieber so. Wo sind die entscheidenden Punkte aus deiner Sicht, auch als Kriegsreporterin? Du warst ja häufig da, wo es wirklich passiert ist. Wo sind die entscheidenden Punkte? Wo ist es gekippt? Wo ist der Auslöser für das, was wir gerade beispielsweise auch im Nahen Osten an Chaos erleben?
Also ich würde das, was Elmar Thewissen gesagt hat, 100% unterstreichen. Wir haben die verlässlichen Institutionen, die in dieser Welt Frieden garantieren könnten, missbraucht und damit diskreditiert. Und wir müssen Glaubwürdigkeit wiederherstellen. Wenn du mich fragst, wo hat diese Entwicklung ihren Lauf?
Die Kipppunkte,
einer für mich ist einer der wesentlichen Kipppunkte und Joe Bidens größter außenpolitischer Fehler, der Abzug aus Afghanistan. Und da sind wir bei einem sehr interessanten Phänomen, weil eingeleitet wurde das alles von Donald Trump, der ein Abkommen mit den Taliban, also einer Terrororganisation, getroffen hat, ohne die gewählte Regierung Afghanistans damit einzubeziehen, was ja an sich schon eine Katastrophe ist. Und allen Warnungen zum Trotz hat Joe Biden das realisiert. Und da sehen wir, es geht nicht mehr nur um Trump, sondern es geht darum, dass sich auch dieses Amerika trumpisiert hat. Also das, was Trump reingebracht hat in die Debatte, wofür er steht, ist ja ein Teil auch Amerikas geworden. Und dem haben sich auch die Demokraten nicht wirklich entzogen. Das hat ein Wladimir Putin natürlich mit großer Aufmerksamkeit beobachtet, weil Afghanistan ist das Kernland für das Scheitern der Sowjetunion, ist das Vietnam der Sowjetunion gewesen. Und Putin hat natürlich sehr wohl gesehen, was da passiert. Dass allen Warnungen zum Trotz diese Regierung da einen so chaotischen Abzug praktiziert, hat ihm natürlich schon auch gezeigt, es gibt bestimmte Wege, die wir gehen können. Amerika hat sich von dieser Position, sagen wir mal, der Führungsmacht, der globalen Führungsmacht verabschiedet oder ist dabei, sich davon zu verabschieden. Ich würde die These wagen, wäre das nicht geschehen,
würde möglicherweise auch die Ukraine heute anders dastehen. Also hätte möglicherweise Putin sich überlegt, dieses Land in dieser Form anzugreifen. Ist eine gewagte These, ja, aber nee. Für mich steht das alles in einem Zusammenhang. Wir können das nicht isoliert sehen. Und dieses Verabschieden von diesen Werten, von denen Elmar sprach, die Erosion der Glaubwürdigkeit der globalen Institutionen plus solcher eklatanten außenpolitischen Fehler, das alles ist für mich die Grundlage für eine Entwicklung, die wir heute sehen, die wir dringend stoppen müssen, wenn die Welt einen guten Weg gehen will.
Gibt auch andere Stimmen. Carlo Masala, wir haben uns neulich drüber unterhalten, der sagt, 2013 war so ein Kipppunkt, als Assad Giftgas eingesetzt hat gegen die Kurden in Syrien und Obama vorher angekündigt hatte, das ist genau die rote Linie. Und dann kam diese rote Linie und es folgte nichts. Und er sagt, das ist für ihn der Punkt, an dem die Russen gemerkt haben, okay, Amerika als Weltpolizist zieht sich immer weiter zurück. Die fallen da aus und deswegen kommen wir in dieses Vakuum rein. Danke sehr, der Versuch sozusagen mal das ganz große Bild ein bisschen zu betrachten. Dank dir ganz herzlich, Katrin Ulf, vielen Dank. Danke auch den Kollegen, die uns aus aller Welt zugeschaltet waren. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön. Tschüss.